Ich lese, ich lese, ich höre Musik, ich höre Musik. Ich lese gute Bücher, ich höre gute Musik.
Gute, spannende und lehrreiche Bücher und Musik auf Deutsch für Kinder.
Das war gut!
Herzlich willkommen zum Podcast Kinder, Bücher, Musik. Ich bin Adrian Pitzko, im Studio auch Eva Murer. Hallo Eva.
Hallo Adrian.
Heute haben wir wieder Thema Kinderbücher. Das letzte Mal war Jugendbücher. Wir gehen also wieder ein kleines Schrittchen zurück im Verlauf der Menschheit.
Im wahrsten Sinne des Wortes heute.
Ja, weil das Thema heißt Weltgeschichte. Das bedeutet, dass es nicht unbedingt jetzt Geschichten sind, die wir heute vorstellen, sondern, glaube ich, eher Sachbücher. Und zwar sind das zwei, die wir haben. Das erste, Luca Novelli, Magellan und die Welt ohne Anfang und Ende. Und das zweite Buch, Philipp Adars Buch der weltbewegenden Ereignisse und großartigen Ideen der Menschheitsgeschichte. Kein großes Buch, nicht so groß wie der Titel, aber dazu etwas später. Zuerst Luca Novelli, Magellan und die Welt ohne Anfang und Ende. Also ein Geschichtslehrbuch für kleine Kinder.
Nicht für ganz kleine Kinder, also ich würde sagen so ab 8, 9 Jahren.
Das sind kleine Kinder.
Sag das nicht meinen Kindern. Okay. Die hätten da was dazu zu sagen. Ja. Wir haben ja schon einige Male Sachbücher vorgestellt. Und das sind zwei Sachbücher, die, denke ich mir, auch für Leser oder Kinder geeignet sind, die jetzt mit so einem unter Anführungszeichen normalen Sachbüchern wenig anfangen können, weil sie eher gern Mangas oder Comics lesen. Und deswegen habe ich diese zwei Bücher mitgebracht, weil sie anders aufgebaut sind. Wenn wir uns jetzt Magellan und die Welt ohne Anfang und Ende anschauen, das Buch ist ein Sachbuch, aber geschrieben wie eine Biografie in der ersten Person. Das heißt, Magellan selbst erzählt über sein Leben und was da alles passiert ist. Und ich lese da ganz kurz was vor. Er ist der Vater aller Reisen um die Welt. Er ist der Mann, der den praktischen Beweis geliefert hat, dass die Erde eine Kugel ist. Er ist der große Seefahrer, der als erster Kolumbus-Traum wahrmachte und gen Westen segelte, um in den fernen Osten zu gelangen. Er ist der Entdecker der Passage, an der die beiden großen Ozeane unseres Planeten zusammentreffen, Pazifik und Atlantik. Er war Soldat, Kaufmann, Entdecker und auf seine Weise auch ein Wissenschaftler, der die wahre Gestalt und Größe der Erde erkundete. Hier nun erzählt er uns die Geschichte seines Lebens. Wie er es vom Pagen am Hof des Königs von Portugal bis zum Admiral der kleinen, aber außergewöhnlichen Flotte brachte, die sich über die damals bekannten Grenzen der Erde hinaus wagte und dem größten Ozean der Welt stellte. Man muss sich ja vorstellen, zu der Zeit hat man noch gedacht, dass man, wenn man hinaus auf den Ozean segelt, mit dem Schiff hinunterfällt. Dass es das Ende der Welt ist. Ja?
Und da gibt es immer noch solche, die das heute noch glauben.
Unvorstellbar. Wenn man dann das Buch aufschlägt, sieht man ziemlich auf einer der ersten Seiten eine Landkarte, wie die Welt damals ausgesehen hat, aus der Sicht der Europäer. Und ich zeige dir das, unsere Zuhörer können das nicht sehen, aber du kannst es sehen.
Ja.
Also es fehlen viele Teile der heutigen Erde.
Australien zum Beispiel.
Ja. Amerika natürlich. Und rundherum sind quasi wie Comics gezeichnet, ja? Und mit Sprechblasen. Moment mal, hier fehlt doch Amerika. Eine Welt ohne Pazifischen Ozean. Peinlich, hm? Was kommt südlich von Afrika? Keiner weiß es. Vermutlich fällt man in einen Abgrund. Also das sind so Beispiele von den Sprechblasen. Und das geht das ganze Buch hindurch so weiter. Und er begrüßt dann auch seine Leser mit herzlich willkommen in Zambrosa, meinem Heimatdorf. Ich bin Ferdinand, Sohn von Pedro Ruy de Magalhães. Ich kann leider nicht Spanisch. Meine Familie gehört zum verarmten Adel. Also er erzählt einfach von den Anfängen seines Lebens, wie er eben als Page dann an den Königshof kommt und sich hinaufarbeitet, ja, und dann seine ersten Expeditionen macht und da auch die Erfahrung sammelt. Also es ist nicht so, dass er vom Himmel fällt und Magellan der Seefahrer und Abenteurer ist, sondern über Jahre und Jahrzehnte baut er sich quasi seinen Ruf auf und sammelt Erfahrung, um dann schließlich seine große Seefahrt anzutreten.
Ich weiß auch nicht viel über Magellan, aber was hat er entdeckt?
Die Straße oder die Meeresstraße zwischen in Südamerika, die Magellanische Straße. Ja, er heißt um die Welt gesegelt als erster Mensch. Bedeutsam, oder?
Ja, also er wusste von Australien noch nichts.
Nein.
Amerika?
Nicht wirklich.
Ja. Ist das denn noch von Bedeutung heute für die Kinder? Ich denke mir, dass man als Kind eher in den Weltraum guckt und dort entdecken möchte, weil heute leben wir das mit dem Universum, was wir damals mit der Erde erlebt haben, dass wir dachten, ja, man fällt in den Abgrund, es gibt nichts danach, und das Ähnliche denkt man vom Universum, es gibt dann, hinter dem Universum gibt es nichts, und oder es gibt noch mehr Universen, also man weiß nicht genau, was da oben alles abläuft. Ist doch interessanter für einen frischen Geist, Entdeckergeist, sowas alles da zurückzublicken, wie das früher, wie engstirnig wir früher waren.
Ich denke mir, dass wir ganz, ganz viel aus der Geschichte lernen können. Einerseits.
Das wollte ich von dir hören. Genau das wollte ich von dir hören.
Kennst du mich zu gut?
Ja.
Einfach weil es zeigt, dass man mit wirklich harter Arbeit einsetzen muss und lernen muss und sich bemühen muss, um seine Ziele zu erreichen. Weil, musst dir vorstellen, zu dieser Zeit, es hat ja nicht einmal einen Globus gegeben, ja, um das Geld und die Schiffe zu bekommen, um diese Seefahrt zu machen. Musste er ja erst ein Gremium überzeugen, und einer der ersten Globusse wurde dafür entwickelt, wo er eben zeigen wollte, wo man hinfahren muss und so weiter. Ja. Also er hat sich ja gegen unglaubliche Widerstände durchgesetzt. Da kann man wahnsinnig viel lernen. Aber auch, er ist ja nicht von seiner Seefahrt zurückgekommen. Er hat ja nichts davon gehabt, ja, die Welt zu umsegeln, oder weder Reichtum noch Ruhm zu dieser Zeit. Gar nichts. Es ist nichts übrig geblieben, weil er hochmütig geworden ist und einfach überheblich. Ja? Und diese Überheblichkeit hat ihn sein Leben gekostet. Und ich denke mal, das ist etwas, was wir immer lernen müssen, dass
gerade
Hochmut
heute,
kommt vor dem Fall.
Ja, gerade heute, da ja jeder Popstar werden möchte, einfach so, über Nacht. Es gibt viele Beispiele, also die Popstars werden, haben sich das auch hart erarbeitet, und da gibt es solche, die damit umgehen können, mhm, und solche, die das nicht können und dann in ihrem Ruhm ersticken.
Genau, und ja. Ich lese noch einen kurzen Abschnitt vor, um zu zeigen, warum wir überhaupt über ihn wissen heutzutage, weil er wäre beinahe in Vergessenheit geraten. Weder Ehren noch Gold hat Magellan für seine Unternehmungen bekommen. So wenig wie seine Erben, seine Frau Beatrice und seine Kinder, die schon im frühen Alter verstarben. Dafür wird Juan Sebastian Elcano, der Kapitän der Victoria, vom spanischen Kaiser Karl V. gelobt und belohnt, während Magellan bei den Feierlichkeiten nicht einmal erwähnt wird. Nur Bigger Vetter hält die Erinnerung an ihn lebendig. Seine Aufzeichnungen von der Reise, Berichte über die erste Reise um die Welt, werden in vielen Sprachen erscheinen. Das ist der einzige Grund, dass wir über Magellan wissen, sind diese Aufzeichnungen von Bigger Vetter, der auf dem Schiff war und ein Buch darüber schreiben wollte. Ja?
Nun, ich hoffe, das Buch ist so aufgebaut und geschrieben, dass es Achtjährige wirklich fesselt von Anfang bis zum Ende.
Absolut.
Ja.
Also es ist wirklich, es ist lustig geschrieben, auch wenn es um traurige Dinge geht.
Und im wahrsten Sinne des Wortes ein Sachbuch, nicht nur das Thema, die Geschichte, sondern auch die Aussagekraft dieses Buches, wie du hervorgehoben hast vorhin. Er musste sich das alles hart erkämpfen, weil ein kindliches Gemüt denkt ja, ich werde dann einmal als Beispiel wieder Popstar. Aber man wird einfach nicht so Popstar oder Direktor einer Firma oder reich oder weiß ich was für einen Traumberuf, sondern das muss man sich alles erarbeiten.
Genau.
Für einen Achtjährigen ist es eine Ernüchterung oder ist es aufbauend, wenn man dem so eine Geschichte zum Lesen gibt?
Ich denke mir, es ist aufwendig, es ist spannend. Ja? Und man sieht ja
wenn man einem Achtjährigen die Realität vor Auge hält und nicht irgendeine Fantasiegeschichte vorliest, in der alles schön ist und gut duftet und wunderbar klappt, sondern eine Geschichte wie dieses Buch, Magellan und die Welt ohne Anfang und Ende, in der es um die knallharte Realität geht, in der man schuften muss, in der man sich bewähren muss und beweisen muss und tun muss und machen muss und nicht unbedingt dafür belohnt wird.
Ich denke mal, das ist die Realität für einen Großteil der Kinder. Auch heute sind unsere Kinder hier in der westlichen Welt, die Realität nicht so hart spüren wie andere Kinder. Also ich denke mal, die Realität ist für Kinder immer greifbar. Und wenn ich jetzt meine eigenen Kinder ansehe, die wollen die Realität erfahren. Ja? und erklärt bekommen und sind neugierig darauf. Die wollen, sie lesen auch Fantasiegeschichten, weil das ist auch wichtig, ja. Aber sie wollen auch wissen, was ist jetzt real?
Real ist, dass eine Gruppe Kinder das Glück hatte, mit der deutschen Punkgruppe Die Fantastischen Vier ein Musikstück einzusingen, und zwar ein Rap. Und der heißt Kinderrap mit Fanta 4 oder Fanta 4, wenn man das auf Englisch sagen möchte. Hören wir doch mal rein.
Babyborn, Annabelle, Schaukelpferd, Barbiehaus, Wohnmobil, Ritterschwert, Bauernhof, Zauberstab, Schmusetuch, Puppen-Eck, Kuckerlein, Bilderbuch, Playstation, City-Roller, Bobbycar, Gameboy, Mario, Superstar, Skateboard, Keyboard, Yu-Gi-Oh! Glaubt ihr echt, alles das macht Kinder froh? RTL, MTV und ABC, CD-ROM, Sims Deluxe und DVD. Hot Wheels, Diddle Mouse, Monster Track, Risiko, Piratenschiff und Big Mac. Mediamarkt, Currywurst und E-Gitarre, Ballerspiel, Doppelwopper, Plastikknarre. Internet, ICQ hab ich schon, außerdem alle Sets von Pokémon. SOS, wir schlagen Alarm, wir haben schon zu viel von dem ganzen Kram. Und welche Spielzeiten es wie das echte Leben geht, um was es sich im wahren Leben dreht. SOS, wir schlagen Alarm, wir haben schon zu viel von dem ganzen Kram.
Ja, unmissverständlich. Kann man daraus Die Fantastischen Vier hören. Das war aus der CD Hoppla Hip-Hop for Kids. Und das Lied ist Kinderrap mit Fanta 4. Hier bei uns im Kinderbücher-Musik-Podcast. Eva, wir hatten jetzt vorhin über das Sachbuch gesprochen von Luca Novelli, Magellan und die Welt ohne Anfang und Ende. Nun gehen wir zum nächsten mit dem ganz, ganz langen Titel von Philipp Adas, Buch der weltbewegenden Ereignisse und großartigen Ideen der Menschheitsgeschichte. Das hört sich ja sehr, sehr groß und komplex.
Ambitioniert.
Und ambitioniert an.
Ja.
Für Kinder.
Mhm, für Kinder, genau. Ich würde es ein bisschen später ansiedeln als das Magellan-Buch, weil einfach mehr Text ist und mehr zu lesen ist. Und es ist auch kein klassisches Sachbuch für mich jetzt. Es ist auch keine Biografie. Es springt hin und her. Es springt zwischen Themen wie die industrielle Revolution oder Fokus auf einzelne Personen wie Nelson Mandela oder über Ereignisse wie der Erste und Zweite Weltkrieg. Es springt hin und her. Es folgt auch keiner. Er stellt in dem Buch einzelne Ereignisse oder Personen einfach in den Mittelpunkt, in den Fokus. Und es folgt keiner, für mich zumindest, keinem Aufbau im Sinne einer Zeitlinie. Ja, aber das macht das Buch auch, finde ich, sehr, sehr spannend. Und es ist komplex aufgebaut. Also man kriegt ganz viele Informationen in den einzelnen Kapiteln. Aber was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass es neugierig macht auf mehr. Und auf mehr Informationen, auf genauer hinzuschauen oder sich mehr Informationen auch zu besorgen, ein neues Buch zu kaufen zu diesem Thema. Es gibt so einen Überblick über wichtige Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, aber es lässt auch Fragen offen. Ich lese ein paar Teile vor, einfach um zu zeigen, wie er das macht. Also eines ist zum Beispiel über den Fall der Berliner Mauer. Das Ende der Mauer. Als Ergebnis dieser unglaublichen Veränderungen gestattete Ungarn im Sommer 1989 ostdeutschen Reisenden die Einreise nach Österreich. Und von dort konnten sie nach Westdeutschland gelangen. Auf einen Schlag war die Berliner Mauer völlig unbedeutend geworden. Es gab einen viel einfacheren Weg aus der DDR heraus als über Westberlin. Tausende von DDR-Bürgern gingen in den sogenannten Montagsdemonstrationen auf die Straße und forderten Freiheit für die Bevölkerung. Sie ließen sich von den Panzern, Soldaten und massenweisen Verhaftungen, die Regierung ihnen entgegenstellte, nicht einschüchtern. Am 16. Oktober waren es schließlich 120.000 Menschen, die an den gewaltlosen Protesten teilnahmen. Zwei Tage später trat Erich Honecker, der mächtigste DDR-Politiker, zurück. Und dann geschah am 9. November 1989 das Undenkbare. Menschen durften ausreisen. Sie kletterten auf die Berliner Mauer und schlugen große Brocken aus ihr heraus. Und niemand hielt sie davon ab. Ich habe das ausgewählt, weil ich kann mich noch ganz genau erinnern. 9. November 1989, ich war zu Hause, war noch in der Schule und es waren Abendnachrichten und wir saßen alle vor dem Fernseher wie gebannt und haben zugesehen, live, wie die Menschen über die Berliner Mauer geklettert sind. Und das war Wahnsinn für uns damals. Das war wirklich, ja, ein Herzschlagereignis, wo jeder weiß aus meiner Generation, wo waren wir zu dieser Zeit? Was haben wir gemacht? Was haben wir gesehen? Und so wie er das Kapitel aufbereitet, ist einfach, dass man neugierig wird, mehr darüber zu erfahren.
War das Ganze alles über die Berliner Mauer?
Nein.
Davor war noch mehr?
Ja,
und davor war auch noch mehr danach? Also schon komplexer als das, was du jetzt gelesen hast.
Ja, absolut. Ja. Das finde ich eben das Tolle, dass es wirklich komplex aufbereitet ist, aber es ist komprimiert auf wenige Seiten. Ja? Das heißt, es lässt Spielraum, sich näher mit Themen auseinanderzusetzen, indem man eben dann sich Bücher für ein bestimmtes Thema heraussucht. Man kriegt so quasi einen Eindruck, und wenn einem das genug ist, hat man ganz viele Informationen bekommen. Aber man kann dann natürlich noch weitergehen. Was auch toll ist, immer am Anfang jedes Kapitels ist so wie ein Abriss, der einen persönlicheren Zugang schafft zum Thema. Gibt ein Beispiel mit dem Nelson Mandela. 11. Februar 1990, in der Nähe des Victor Vester Gefängnisses Südafrika. Die Fotografen und Reporter drängen nach vorn, als eine große, markante Figur im Anzug aus dem Tor des Gefängnisses auf die staubige Straße tritt. Grauhaarig ist dieser Mensch und er wirkt ein wenig zerbrechlich. Ist das wirklich der Mann, dessen bekanntes, viel jüngeres Gesicht überall auf der Welt so entschlossen von Postern herunterblickt? Jetzt, nach 27 Jahren im Gefängnis, kann die Öffentlichkeit einen ersten Blick auf ihn erhaschen. Es ist Nelson Mandela und er hat endlich seine Freiheit zurückgewonnen. Und jedes Kapitel wird mit so einem kurzen Einblick begonnen und macht einfach Lust, weiterzulesen.
Also nicht unbedingt nur für Kinder, also auch für Erwachsene empfehlenswert, die den Geschichtsunterricht verpasst haben und nie welchen bekommen haben. So ein kurzer Abriss von der Entwicklung der Menschheit und der Welt. Es gibt ja auch ähnliche Bücher für Erwachsene. Nur bleibt da nicht viel haften danach, weil das sehr viel Information ist. Aber wie du gesagt hast, es macht Lust auf mehr Informationen, wenn man sich tiefer damit beschäftigen möchte.
Genau.
Kann man dann weitergehen.
Ja, und die Themen, die behandelt sind so unterschiedlich. Ja? Also zum Beispiel Feuer, Ackerbau und das geschriebene Wort. Aufstieg und Fall des antiken Roms. Danach, im nächsten Kapitel, die industrielle Revolution. Zum Mond und wieder zurück. Nelson Mandela, das Geld. Darwinismus, das Wahlrecht der Frauen. Der gewaltlose Widerstand. Also die Themen sind ganz, ganz weit gestreut und ist für jeden etwas dabei.
Also ab 8 Jahren auch, denkst du?
Ich würde es später ansetzen, weil einfach viel, viel mehr Text ist und auch die Sprache komplexer ist. Also ich würde eher sagen so 10 herum.
Das war so Philipp Adars Buch der weltbewegenden Ereignisse und großartigen Ideen der Menschheitsgeschichte. Wenn man das Kinder so in die Menschheitsgeschichte einführen möchte, empfiehlt sich dieses Buch. Ganz einfach. Und jetzt kommt die große Frage, Eva. Warum hast du dieses eine Lied jetzt mitgebracht? Es ist eigentlich gar kein Lied, sondern ein Ausschnitt aus einer Oper, die den Kindern erklärt wird, und zwar von einem Schaf, vom Schaf Elvis. Was hat das jetzt mit der Menschheitsgeschichte zu tun?
Weil es auch ein Beispiel dafür ist, wie man Kindern Dinge anders näher bringen kann. Also wir haben heute zwei Sachbücher, die anders sind als normale Sachbücher. Und das ist ein Beispiel, das sind YouTube-Videos von Bayerischem Rundfunk Klassik. Und zwar wird Oper über Lego-Figuren erklärt. Und du kennst vielleicht Star Wars Lego.
Ja.
Und das ist so ähnlich gemacht und wirklich einfach toll, lustig und erklärt Oper für Kinder in einer Art und Weise, wie Kinder das, also sehr, einfach sehr leicht zugänglich für Kinder.
Gut, also das Schaf Elvis erklärt die Zauberflöte innerhalb von 5 Minuten.
Ja.
Wir spielen aber nur etwas an.
Mhm. Mit Lego.
Mit Lego, also ganz witzig, wie gesagt, vom Bayerischen Rundfunk, lässt sich auf YouTube finden. Eva, besten Dank
für die Bücher
und die Musik. Ich bin Adrian Plitzko, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
Bis dann.
Hallo zu Opa gerne, aber bitte zack, zack. Heute die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, Prinz Tamino hat einen schlechten Tag, weil er wird von einer Schlange verfolgt. Außerdem ist er voll der Feigling, so und Hilfe und so. aber die Schlange ist auch etwas größer. Weil er keinen Plan hat, fällt Tamino erstmal in Ohnmacht. Die Schlange will ihn fressen, wird aber nichts draus, weil drei Damen kommen und die Schlange weghauen. So, Schlange tot, Damen weg. Prinz liegt rum, ist komisch, aber so ist Opa halt. Wird aber noch komischer. Jetzt kommt Papageno, seltsamer Vogel. Der hält sich für einen Vogel, dabei ist er eigentlich nur Vogelhändler. Bisschen doof, aber gut drauf.
Der Vogelfänger bin ich ja stets. Ich heiße Zaza.
Hä? Wer singt denn da? Der Prinz wacht auf. Und schon hat er ein Problem. Er soll nämlich diese Prinzessin retten. Pamina, die Tochter der sternflammenden Königin. Sie ist entführt worden von Bösewicht Sarastro. Sie ist bildschön und er steht sofort auf sie. Was brauchen wir noch? Zaubersachen. Glockenspiel und Zauberflöte. Inzwischen hockt Prinzessin Pamina vor einem wunderschönen Tempel und hofft auf einen Prinzen. Prinz Tamino und Papageno finden die Prinzessin. Wie, ist jetzt erstmal wurscht. Die sind halt da, Opa eben.